Heute zu Gast bei Behind the Sea Rainer Füris. Rainer ist CEO von Canon Deutschland und hat bereits 32 Jahre bei diesem Unternehmen verbracht. Er ist einmal als Marketing Assistant gestartet und wie gesagt mittlerweile CEO. Canon kennen die meisten wahrscheinlich von den Kameras und auch von Druckergeräten, dass da aber noch viel mehr Geschäft dahinter steckt und was auch jetzt die Zukunft in diesem Druck- und Bildergeschäft alles mit sich bringt, das habe ich mit ihm besprochen. Ein Zitat ist besonders hängen geblieben und zwar das Thema, dass man sich innerhalb dieser 32 Jahre ja immer wieder auf einen neuen Executive einstellen musste und das schon fast als sportliche Disziplin betrachten sollte. Wahnsinnig interessant, was wir alles besprochen haben, gibt es gleich im Podcast. Also ich würde sagen, wir starten rein mit Rainer Füris, dem CEO von Canon Deutschland. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Rainer, herzlich willkommen im Podcast.
Ich freue mich, bei dir zu sein. Danke für die Einladung.
Ich freue mich auch, da zu sein. Ich durfte nicht nur zu Gast sein, sondern wir sind auch gerade durch das Experience Center durchgegangen für eure Kunden. Und du hast mir gesagt, das soll einerseits dafür da sein, um sich frei zu machen von dem, wo man gerade herkommt oder wo man später hingeht und sich ganz auf Canon einzulassen. Und das habe ich auch getan. Das habe ich schon gesagt. Bevor wir tiefer einsteigen, wer bist du und was machst du? Erzähl uns doch einmal kurz, was du heute tust.
Ja, Rainer Füris, jetzt inzwischen im 32. Jahr bei Canon, habe also, wenn man so will, eine klassische Konzernkarriere gemacht, bin eingestiegen als Marketingassistent, habe dann als ersten Schritt die Marketingkommunikation übernommen, bin dann zum Generalmanager Marketing hier in Deutschland ernannt worden, bin dann gewechselt nach Canon Europa, habe dann 14 Jahre bei Canon Europa verbracht in verschiedenen Funktionen, zunächst als Vertriebsdirektor für den europäischen Raum, dann habe ich die Emerging Markets zur damaligen Zeit, also Mittlerer Osten, Afrika und auch Russland zu der damaligen Zeit noch verantwortet und weiterentwickelt, habe dann das sogenannte Consumer Imaging, heute sagen wir Imaging Technologies und Communication Business übernommen für Europe, Middle East und Afrika und bin seit 2014 hier als CEO wieder zurück in Deutschland, also feiere meinen zehnjährigen Geburtstag hier als Geschäftsführer der Canon Deutschland.
Ja, also sehr beeindruckend, 32 Jahre quasi vom Marketingassistent zum CEO, könnte man so sagen. Wäre wahrscheinlich auch ein ganz guter Titel für den Podcast. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf rein, damit man dann auch die Geschichte dahinter vielleicht auch nochmal ein bisschen besser verstehen kann. Aber ich durfte es ja, wie gesagt, gerade auch schon lernen und habe es natürlich in der Recherche mir auch angeschaut. Was macht eigentlich Canon? Und ich glaube, die Frage ist, obwohl sehr viele Leute da draußen Kameras und Drucker kennen, das ist das, was die Leute so sagen, wenn man sagt, ich bin morgen bei Canon, dann sagen die, ah ja, die Drucker oder ah ja, die Kameras. Ich selber habe auch eine Kamera von Canon, die EOS M50. Aber trotzdem ist die Frage berechtigt, was macht eigentlich Canon?
Ja, viele wissen das nicht. Die Kamera ist tatsächlich die Spitze des Eisbergs und die kennt ja auch irgendwie jeder. Sie ist sichtbar, das Logo ist oft auch in der Presse sichtbar und natürlich wird das dann mit der Marke assoziiert. Aber in Wahrheit ist mittlerweile natürlich ein Technologieunternehmen entstanden über die letzten beinahe 9 Jahrzehnte. Im nächsten Jahr werden wir 90 Jahre alt, wo nach wie vor das Imaging der Kern von allem ist, aber eine große Diversifizierung stattgefunden hat. Es ging natürlich dann über das Printing. Inzwischen sind wir tätig natürlich in Medical Imaging, in Sicherheitstechnologie, Überwachungskameras natürlich, kein so sympathisches Wort, aber in der heutigen Zeit auch natürlich sehr wichtig. Alles, was mit Drucken zu tun hat, vom kleinen Tintenstrahldrucker, den man zu Hause im Homeoffice einsetzt, bis zum großen Produktionsdrucker oder sollte ich sagen eher zu einer Druckproduktionsstraße, wo natürlich die Digitalisierung auch Einzug gehalten hat, über alles, was mit auch mit Kameras zu tun hat, auch da von der kleinen Point-and-Shoot-Kamera, die vielleicht heute sehr stark auch im Konkurrenz zu den gängigen Smartphones steht, bis hin zur professionellen Kamera, bis hin zur cinematografischen Kamera, die für große Film-, Kino-, Fernsehproduktionen eingesetzt wird. Die Bandbreite ist riesig. Ich biete an der Stelle immer gerne eine Wette an, wie oft man uns am Tag begegnet.
Ja.
Und ich würde sie auch nie verlieren, weil ich sage, mindestens 5-mal am Tag begegnet man uns. Oft weiß man gar nicht, dass man gerade mit Canon-Produkten in Verbindung steht. Das geht los beim, wenn man morgens das Frühstücksfernsehen anmacht, da haben wir einen 50-prozentigen Marktanteil bei Fernsehproduktionen, weil es nicht so viele Anbieter gibt, die Fernsehobjektive herstellen. Das geht weiter mit jedem professionell gemachten Bild im Internet. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das mit Canon-Technologie zustande gekommen ist. Das geht weiter im Office, natürlich mit Office-Printing. Das geht weiter mit Druckerzeugnissen. Leider auch bei Protokollen, also der Großteil der Protokolle, habe gerade wieder eins bekommen, die in Deutschland gedruckt werden, werden mit unserer Technologie gedruckt. Da gewinnt man keine Sympathiepreise mit, aber einer muss es ja machen und dann machen wir es halt auch.
Ja.
Das geht weiter mit bei Architekten oder wenn man zum Augenarzt muss, sein Auge durchmessen lassen muss. Bei Architekten werden die großen Pläne mit unserer Technologie gedruckt. Beim Augenarzt wird unsere Technologie eingesetzt, um Augen durchzumessen. Im Retail, in Supermärkten werden die Großplakate an Ort und Stelle mit unseren Großformatdruckern gedruckt. Und dann, wenn man vielleicht später am Tag sich entspannen will und einen schönen Fernsehfilm oder einen schönen Hollywood, sagt man immer, obwohl die europäische Filmindustrie eigentlich größer ist als Hollywood, eine Kinoproduktion anschauen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass unsere Produkte daran beteiligt waren. Und ja, hatte ich auch schon erwähnt, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt und dieser öffentliche Raum überwacht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass unsere Technologie damit am Start ist. Also oft begegnet man uns und oft merkt man es gar nicht.
Mhm.
Aber man begegnet uns jeden Tag, das auf jeden Fall.
Ja, das ist schon mal, finde ich, eine gute Voraussetzung. Das ist ja auch eine so unserer, sag ich mal, Leitsätze hier im Podcast. Wir versuchen ja auch viele Kunden oder beziehungsweise Gäste eben auch zu treffen, denen man viel im Alltag begegnet, wo man es vielleicht auch gar nicht weiß. Und ich glaube, da waren jetzt mindestens 50, 60, 70, 80% dabei von den Sachen, die man gar nicht wusste, bevor man heute zuhört.
Ja, und die Entwicklung geht natürlich weiter. Satellitentechnologie, Imaging wird in der Satellitentechnologie immer wichtiger. Oder aber immersives, du hast es gerade bei uns im Experience Center gesehen, ein wirklich immersives Erlebnis von Bildern. Wir haben einige Pilotprojekte im Einsatz, wo wir gerade in großen Stadien, großen Sportarenen ein immersives Ergebnis auf, ein Erlebnis aufzeichnen mit Kameras, die im ganzen Stadion installiert sind. Mhm. Und die rechnen in einem Computer ein dreidimensionales Bild aus und man kann sich dann eigentlich frei auf dem Spielfeld bewegen und das Spielfeld aus jeder erdenklichen Perspektive sich anschauen. Das ist noch ein bisschen eine Pilottechnologie, eine Zukunftstechnologie, aber ich glaube, dass das in Zukunft immer mehr auch gefordert wird von den Fans. Also Beispiel Fußball, da wird natürlich das Bilderlebnis in Zukunft noch immer weiter aufgewertet werden und das erwarten die Fans natürlich auch, gerade wenn sie im Pay-TV ihre Spiele für einen ordentlichen Obolus einkaufen, dann wollen sie auch ein besonderes Erlebnis haben.
Absolut. Und das ganze Thema Bilderkennung, Texterkennung und auch dann mit Blick auf Metaverse, egal in welcher ja, wenn man das sieht, das muss ja auch irgendwo durch Bilderkennung oder durch eben ja, Videoverarbeitung dann passieren.
Ja, wir haben jetzt noch nicht über künstliche Intelligenz gesprochen. Natürlich wird die uns in den nächsten Jahren sehr beschäftigen. Das wird eine rasante Entwicklung stattfinden. Vor ein paar Tagen hat jemand zu mir gesagt, die Disruption, die durch die künstliche Intelligenz ausgelöst wird, die ist allenfalls vergleichbar mit der Entstehung des Internets und wie das Internet alles verändert hat in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir Informationen verwalten, austauschen. Und die künstliche Intelligenz wird dem Ganzen nochmal eine ganz andere Dimension geben. Und das Bild als Bestandteil der künstlichen Intelligenz, sowohl als Faktor, der künstliche Intelligenz trainiert und füttert mit Informationen, mit Daten, als auch als Faktor, der durch die künstliche Intelligenz nochmal aufgeladen wird und nochmal optimiert wird, das wird natürlich ein großes Thema sein in Zukunft. Eine kleine Nebenbemerkung, natürlich haben wir als Marktführer, als Weltmarktführer auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass man das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit der Bilder nicht verliert. Wir reden heute viel über Deepfakes, wir reden darüber, wie Bilder künstlich erschaffen werden, um eine Wahrheit zu suggerieren, die aber gar nicht der Wahrheit entspricht. Und da arbeiten wir natürlich auch an entsprechenden Lösungen, die dafür sorgen, dass die Menschen das, was sie sehen, dass sie dem auch vertrauen können.
Mhm. Absolut, das wird auf jeden Fall ein großer Punkt. Da bin ich mal gespannt, was es kommen wird, neben irgendwie Kennzeichnung von solchen Themen und ja, was dann überhaupt auch das Thema Sicherheit auf allen Plattformen spielen wird und was natürlich auch ihr macht. Das ist auch ein ganz guter Stichpunkt. Vielleicht noch ein bisschen tiefer rein. Was macht ihr in dem B2B-Software-Bereich auch? Ihr habt ja auch so eine Komponente im Portfolio.
Ja, da geht es natürlich in erster Linie um Dokumentenmanagement und Dokumenten- und Informationsmanagement. Wir sehen das nicht erst seit der Pandemie, dass Dokumente zwar nach wie vor die wesentlichen Prozesse in Unternehmen steuern, aber dass sie nicht immer auch ausgedruckt werden. Information muss gemanagt werden, Information muss ausgetauscht werden, Information muss archiviert werden, etc. Aber sie wird nicht immer auch gedruckt. Gleichwohl muss es natürlich jemanden geben, der dafür sorgt, dass die Information in den Unternehmensnetzwerken ordentlich ja, gemanagt wird und diese Steuerung funktioniert über Software. Und das Drucken ist dann eine Komponente, die wir gerne mit anbieten, die wir natürlich auch im Wesentlichen als Kern unseres Geschäftsmodells mit verankern. Aber auch durch die Pandemie, weil natürlich die Leute zu Hause waren in den Homeoffices, wurde dann in den Unternehmen weniger gedruckt. Wir sehen, dass der Trend auch nach wie vor anhält und dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir papierlose Workflows auch mit anbieten können und das tun wir.
Mhm. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, müsste eigentlich ein Riesenpotenzial sein, oder wie ihr vertreten seid auf Bild.
Ja, klar, etc. Natürlich. Ja, es ist ein großer Wachstumsbereich. Weil das Wachstum an Informationen, alle reden über Big Data und es ist auch kein Ende abzusehen. Und die Information muss organisiert werden, sie muss strukturiert werden. Das ist eine Herausforderung für jedes Unternehmen, gleichwohl natürlich auch für uns. Und wir arbeiten, wenn man so will, an Lösungen, die uns helfen, unsere eigene Information zu managen und bieten das gerne auch anderen Unternehmen an.
Ja, das ist ja schon mal, ist keine blöde Strategie, sag ich mal. Das hat schon für sehr viele große...
Walk the talk, ja, ganz klar.
Hat schon für viele gut funktioniert. Also ich glaube, man hat jetzt so ein bisschen Einblick gekriegt, auch hinter das, was man noch nicht kannte von Canon. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wird man CEO von Canon? Du hast schon gesagt, es hat alles mal vor 32 Jahren angefangen. Ich habe bei der Recherche irgendwo den Satz gelesen, bewirb dich da, dann musst du nicht umziehen von deiner Mutter. War das so?
Ja, das war tatsächlich so. Also dieser Satz ist exakt so gefallen. Ich hatte meinen Wehrdienst abgeleistet im Norden von Deutschland und war insoweit eine Weile auch von zu Hause weg. Ich komme hier aus dem Rheinland und hatte mich nach dem Studium beworben bei verschiedenen Unternehmen. Kann man jetzt auch sagen, sehr renommierte Unternehmen, Unilever, Procter & Gamble, die klassischerweise auch gute Trainee-Programme anbieten für junge Absolventen, die eine schöne Karriereperspektive bieten, die auch gerade für jemanden, der mit einem Marketing-Unternehmensführungsschwerpunkt sein Studium gestaltet hat, eine tolle Plattform bieten, um sich zu entwickeln. Und das wäre natürlich zu damaligen Zeiten, ich denke, es hat sich auch nicht verändert, Tätigkeiten gewesen in Hamburg oder in der Nähe von Frankfurt. Und dann kam Canon hier in der Nähe von Krefeld mit dieser Marketingassistentenstelle und meine Mutter sagte dann, ja Mensch, dann mach das doch, bewirb dich doch da mal. Dann musst du nicht umziehen. Und dann habe ich gedacht, na nee, japanisches Unternehmen, weiß ich nicht. Da musst du bestimmt viel arbeiten. Karrieremöglichkeiten gibt es auch keine, weil die Stellen alle mit japanischen Expatriates besetzt sind. Und wer weiß, ob die überhaupt gut bezahlen. Mhm. Habe dann aber um des lieben Friedenswillens mich bei Ken beworben, weil ich stillschweigend davon ausgegangen bin, dass ich abgelehnt werde. Die Wahrscheinlichkeit war ja durchaus realistisch und habe aber dann ein Angebot bekommen. Und da war ich in der Zwickmühle, nämlich entweder meine Mutter brutal anzulügen und zu sagen, ich habe die Stelle nicht bekommen, oder aber die Wahrheit zu sagen und dann natürlich den psychologischen Druck zu spüren, die Stelle anzunehmen. Und dann habe ich damals mit Mitte 20 gesagt, naja, okay, also dann mache ich das mal für 2 Jahre und dann steige ich mal aus der Uni in den Beruf ein und dann geht irgendwie die Reise weiter. Mhm. Und da bin ich hängen geblieben, weil ich auf jemanden gestoßen bin. Das war der damalige Geschäftsführer Horst Schiller, der eine große Persönlichkeit war und der leider nicht mehr lebt, der aber mich sehr früh begonnen hat zu fördern, der sehr früh begonnen hat, mir Verantwortung zu geben und der mir auch in einer besonderen Art und Weise Werte und Überzeugungen mit auf den Weg gegeben hat. Wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ich wäre vermutlich auch gar nicht mehr im Unternehmen. Und danach sind mir immer wieder Mentoren und Förderer über den Weg gelaufen. Das waren dann in der Regel japanische Executives, die mich weitergefördert haben, die mich weitergebracht haben. Und insofern immer dann, wenn ein Punkt erreicht war, wo man vielleicht mal für sich selber überlegt hat, wo man das nächste Kapitel im Leben aufschlagen möchte, da hat man mir eine neue Herausforderung angeboten. Ja.
Sehr gut. Also war beides dann der ursprüngliche Gedanke falsch, weder dass man keine coolen Chancen kriegt, noch dass du umziehen musstest, das haben wir auch am Anfang schon gehört, du musstest dann doch umziehen sozusagen.
Am Anfang nicht. Also das mit der Karriere oder mit den fehlenden Karrieremöglichkeiten, das war definitiv falsch. Das lag insbesondere an Horst Schiller, aber dann später auch an Tsuru Oka, an Herrn Bamba, an Herrn Tsuru Oka, jetzt im Moment an Herrn Ishizuka, die alle mir immer auch mehr Möglichkeiten eingeräumt haben. Und das mit dem Umziehen, ja, das kam dann später. Ich war dann 8 Jahre in Amsterdam, war dann 5, 6 Jahre in London, das sehr genossen, habe in der Zeit auch die Möglichkeit gehabt, unsere sogenannten Emerging Markets mal zu betreuen, also sprich Afrika, den Mittleren Osten, Russland, Osteuropa. Das war eine großartige Erfahrung, die unterschiedlichen Kulturen, die unterschiedlichen Arten und Weisen, Geschäfte zu entwickeln, die unterschiedlichen Reifegrade von Märkten auch zu erfahren. Also natürlich ist es toll, im größten Markt in EMEA, in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, die Verantwortung zu haben und das Geschäft gestalten zu können. Allerdings ist es natürlich etwas anderes, ob man in einem weitestgehend saturierten Markt arbeitet, der sehr gereift ist, oder ob man in jungen, aufstrebenden Märkten, beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent arbeitet, da ist natürlich eine andere Dynamik da.
Absolut. Jetzt hast du gesagt, Förderer und Mentoren sind dir immer über den Weg gelaufen. War das wirklich so Zufall oder hast du dich da auch danach umgesehen oder irgendwie das aktiv so ein bisschen erzeugt? Wie würdest du das im Nachgang sagen?
Also es ist schon eine sportliche Disziplin, in einem Konzern sich immer wieder auch auf einen neuen Executive einzustellen, der für einen verantwortlich ist und für den Weg verantwortlich ist, den man nehmen kann oder nehmen wird. Das waren ganz unterschiedliche Charaktere und ich habe das Glück gehabt, dass ich irgendwo in der Art und Weise, wie ich mit ihnen umgegangen bin, bei jedem etwas erzeugt habe, wo man Potenzial erkannt hat. Ja, so sage ich in aller Bescheidenheit. Das hat großen Spaß gemacht. War das Glück? Ja, ein guter alter spanischer Freund hat mal zu mir gesagt, großes Glück kommt von harter Arbeit. Ja, also man muss sich engagieren, man muss arbeiten und dann kommt es und wenn es nicht kommt, dann hat man eine Entscheidung zu treffen.
Oder man hat noch nicht hart genug gearbeitet.
So weit würde ich nicht gehen. Also jeder muss ja bei sich bleiben. Das ist ja kein Sprint, das ist ein Marathon. Und wenn das Angebot, das ich leisten kann, für das Unternehmen gut ist, dann wird es auch erkannt. Und wenn es aus welchem Grund auch immer nicht passt, dann ist das ja kein böser Wille von beiden Seiten, sondern dann muss man sich eine andere Perspektive gemeinsam erarbeiten. Ein Credo, das mich über die Jahre immer begleitet hat, das ich auch von Anfang an mitgenommen habe, war, man muss immer versuchen, eine Organisation zu schaffen, wenn man denn in der Verantwortung ist, die so stark ist, dass sie für sich selber sorgen kann. Und dass man dafür sorgt, dass man selbst ein Stück weit überflüssig wird, weil die Organisation so leistungsfähig und so stark ist, weil die handelnden Personen in der Organisation so leistungsfähig und so stark ist. Immer die besten Leute suchen, immer Leute suchen, die besser sind als man selbst. Immer Menschen um sich herum versammeln, von denen man weiß, dass sie besser sind und dass sie auch meinen Job können und vielleicht sogar noch besser meinen Job können und über dieses sich bewusst aus der Organisation oder in der Organisation überflüssig machen, macht man sich ja auch frei, eine andere Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass wir vielfach in großen Organisationen eine Situation vorfinden, wo Leute versuchen, ihre Position zu verteidigen. Das ist nicht richtig, glaube ich. Also ich habe es immer so gehalten und ich empfinde es auch heute noch als großes Geschenk, wenn ich Mitarbeitende, Frauen, Männer entwickeln kann, wenn ich Perspektiven eröffnen kann und mich damit immer mehr auch zurücknehmen kann, weil ich sehe, die können das, die wissen, was sie tun und sie können das viel besser, als ich das kann.
Also zusammenfassend oder ganz leicht gesagt, man muss sich überflüssig machen, damit meinst du operativ, oder?
Dass man ja, insbesondere, ja.
Ja. Und dann für die Strategie ist man dann als CEO zum Beispiel ja immer noch sozusagen verantwortlich,
ja,
ne?
Ja.
Und dann die besten Leute suchen, um sich rumbringen.
Ja.
So, die zwei Schritte werden quasi so auf runtergebrochen,
ja,
ne?
Ja. Mein persönliches Paradies ist eine Organisation, die so stark ist, dass ich jeden Tag in die Firma komme und es einfach nur genießen kann, wie großartig alle zusammenarbeiten. Da ist sicherlich der Weg das Ziel, das kriegt man nicht über Nacht hin. Um es mal verbildlich darzustellen, würde ich sagen, es ist noch nicht mal der Dirigent vorm Orchester, sondern es ist jemand, der hinter dem Orchester steht und dem Dirigenten und dem Orchester zuschaut, wie fantastisch es die Melodie spielt. Und man selber genießt das einfach, weil man dazu beigetragen hat, diese Situation entstehen zu lassen.
Okay. Das ist natürlich auch so eine Charaktereigenschaft, die muss man dann aber auch, daran muss man auch Gefallen haben. Ne? Wenn man jemand ist, der lieber Dirigent wäre oder lieber erste Geige spielt, dann ist das eigentlich nichts für einen, oder?
Ach ja, ich bin schon auch eine Rampensau, denke ich. Also ich stehe auch gerne auf einer Bühne und ich stehe auch gerne im Mittelpunkt. Wenn das nicht so wäre, dann würde der Job, glaube ich, auch schwierig sein. Aber ich habe genauso viel Freude daran, anderen die Bühne zu geben.
Ja. Okay. Wenn man jetzt auf deine aktuelle Rolle schaut, was sind denn so die Herausforderungen, die Top 1, 2 Challenges? Wir veröffentlichen das jetzt Anfang 2025, also vielleicht auch so auf 2025 blickend. Aber was sind so die Herausforderungen, die dich gerade rumtreiben?
Ja, ich bin ja selber ein Boomer, also ein Boomer-Jahrgang, ja, und damit liegt auf der Hand, was jetzt die nächsten 10 Jahre passieren wird. Die großen geburtenstarken Jahrgänge, die gehen aus den Unternehmen raus, was auch immer sie machen würden. Einige wollen einfach nur einen ruhigen Lebensabend genießen, andere wollen vielleicht nochmal ein neues Kapitel aufschlagen, aber in jedem Fall erreichen sie die Altersgrenze und werden dann was anderes machen. Und wir werden, da sind wir keine Ausnahme, sehen, dass wir in den nächsten 10 Jahren etwa ein Drittel unserer Mitarbeitenden in den Ruhestand oder in einen neuen Lebensabschnitt verabschieden. Und wir müssen natürlich junge Leute, neue Mitarbeiter, Mitarbeitende in unseren Unternehmen integrieren. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Erstens. Zweitens, also Menschen. Zweitens, Technologie. Das, was macht die eben schon erwähnte künstliche Intelligenz mit uns, mit den Prozessen? Wir standardisieren Prozesse. Wenn sie standardisiert sind, dann können sie auch automatisiert werden. Wenn sie automatisiert sind, dann können sie auch mit künstlicher Intelligenz verändert werden, beschleunigt werden. Und damit wird auch natürlich eine neue Tür aufgestoßen für die Wertschöpfung, weil das, was vielleicht heute noch in bestimmten systematischen Prozessen im Unternehmen abgebildet wird, das kann morgen von einer automatisierten künstlichen Intelligenz abgebildet werden. Und damit muss man die Leute dann, da schließt sich der Kreis, auch anders qualifizieren, um in der Wertschöpfung spürbar zu sein. Und das ist eine große Herausforderung. Und dann natürlich das, was jedem Unternehmen immanent ist, dass man sein eigenes Geschäftsmodell, sein Angebot an die Menschen und an den Markt überprüfen muss, ob es denn ob es zeitgemäß ist, ob es mithalten kann mit der Veränderung von Gesellschaft, mit der Veränderung von Anforderungen aus im B2B, aber auch im B2C-Geschäft. Diese disruptiven Dinge, die wir als beispielsweise in unserem Kamerageschäft gesehen haben, mit der Entstehung des Smartphones, die werden wir sicherlich durch die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren auch wieder in der einen oder in der anderen Form für uns anzunehmen haben als Herausforderung und werden entsprechende Antworten formulieren. Ich habe eben schon gesagt, es wird weniger gedruckt. Das Druckvolumen ist im Office-Bereich rückläufig, weil Dokumente werden weiterhin erstellt und verarbeitet im Unternehmen, aber sie werden nicht zwangsläufig immer gedruckt. Und das bedeutet für uns, dass wir in unserer Wertschöpfungskette natürlich uns damit auseinandersetzen müssen, ob wir im Dokumentenmanagement andere Lösungen haben, die noch schneller, noch effizienter sind, ohne in der Wertschöpfung von dem physischen Druck abhängig zu sein, als ein Beispiel. Anderes Beispiel im Medical Imaging, gerade in Deutschland oder auch in Japan selbst, mit einer immer älter werdenden Gesellschaft, ist es nicht normal oder immer möglich, dass Menschen noch zum Arzt gehen, um ihr MRT oder ihre Untersuchung durchführen zu lassen. Und dann wird sicherlich auch in diesem Bereich werden Technologien mobil werden. Und das heißt, die Technologie wird zum Patienten kommen. Anderes Beispiel. Drittes Beispiel vielleicht, gerade wenn es zum Thema Imaging geht. Imaging ist ja heute etwas, was ein absolut zentraler Teil von jeder Art von Kommunikation ist. Wir sitzen jetzt hier und machen einen Audio-Podcast, aber du hast eben schon zu mir gesagt, na, ich muss mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht auch mehr mit Video arbeite. Die Möglichkeiten mit Bild- und Audiotechnologie zu kommunizieren sind ja in den letzten 10 Jahren und darüber hinaus natürlich explosionsartig gestiegen. Social Media allenthalben. Was hat das nicht alles verändert? Livestreaming-Dienste oder Hauptstreaming-Dienste. Wer schaut noch lineares Fernsehen heute? Also, dass das Bild sowohl in einer Fotoform als auch in einer Videoform unsere Zukunft zentral gestalten wird, das steht ja völlig außer Frage. Und die Art und Weise, wie wir als Technologieanbieter damit umgehen, die wird entscheidend dafür sein, wie erfolgreich wir in Zukunft sein können.
Das mit dem MRT fand ich ein interessantes Beispiel. Ist man da schon oder kann man schon sagen, ob das irgendwann jetzt demnächst möglich sein wird, dass die MRT sozusagen, aber das ist ja wirklich so, ein MRT-Termin zu kriegen, ist ja wirklich die Hölle, speziell in München, ja.
Ja, also, das stimmt.
Deswegen ist mir jetzt gerade irgendwie so hängen geblieben, aber gibt's da schon?
Also ich bin ja ich bin leider kein Ingenieur. allerdings liegt es auf der Hand, dass gerade durch die immer älter werdende Bevölkerung solche Angebote auch erschaffen werden müssen. Und ob das jetzt in ein paar Jahren soweit sein wird oder ob es noch ein bisschen länger dauert, aber es wird so sein, ja.
Ja, freue ich mich schon. Das Schöne ist, in der jetzigen Zeit kann man schon solche Zeitanker erschaffen wie so ein Podcast und dann in 5 Jahren zurückgucken und sich überlegen, was alles so eingetreten ist und ja, was vielleicht auch nicht. Ja, sehr spannend. Also ich glaube, die nächste Frage hast du schon in Teilen jetzt in der Vita und auch mit einzelnen Anekdoten schon beantwortet. Beispiel, immer wieder auf neue Executives einstellen, ist eine sportliche Disziplin. Das fand ich ein sehr interessanter Tipp. Ich glaube, wir haben das so in der Form noch nie in diesen 200-plus-Episoden hervorgestellt. Großes Glück kommt von harter Arbeit. Und auch dieses, man muss versuchen, sich von der Organisation unabhängig zu machen. Würdest du die 3 Punkte vielleicht noch durch weitere Themen ergänzen, wenn du sagst, das sind meine Tipps oder Learnings aus dem C-Level?
Also ich weiß nicht, ob ich oder vielleicht habe ich es auch missverständlich ausgedrückt, die Organisation so zu gestalten, dass sie sich selbst trägt und dass sie mich nicht mehr braucht. Mhm. Das ist eine perfekte Situation, weil ich dann den Kopf und meine Zeit frei habe, um nach vorne zu denken. Wer sich zum Zentrum aller Entscheidungen macht oder wer sich selbst zum Bottleneck macht, der beschädigt eine Organisation. Mhm. Also man könnte jetzt im übertragenen Sinn sagen, idealerweise jede Entscheidung sollte auf dem niedrigsten möglichen Level im Unternehmen getroffen werden. Und niedrig, das soll gar nicht irgendwie despektierlich klingen, aber sie sollen einfach schnell getroffen werden.
Ja.
Und da, wo sie auftritt, da, wo sie entsteht, da soll sie idealerweise getroffen werden. Sie soll nur dann weiter in der Hierarchie eskaliert werden, wenn es nicht anders geht. Natürlich müssen wir uns an Governance- und Compliance-Spielregeln halten, teilweise, weil sie gesetzlich so vorgeschrieben sind, teilweise, weil wir interne Company-Regularien haben, an die wir uns selbstverständlich halten. Aber die Agilität, die Geschwindigkeit, mit der unser Geschäft sich vollzieht und mit der wir auf unterschiedliche Herausforderungen reagieren, die kann ja nur dann aufrechterhalten werden, wenn wir nicht jede Entscheidung wirklich in der Hierarchie nach oben eskalieren.
Mhm.
Das ist extrem wichtig. Da tun sich viele, gerade junge Leute, wenn sie in ihrer Karriereentwicklung in verantwortungsvollere Positionen kommen, oft schwer mit, weil sie dann sagen, aber ich möchte ja eingebunden sein und ich möchte ja gefragt werden und ich muss ja noch mein Okay dazu geben. Und ehrlich gesagt, aber das mag jetzt auch ein bisschen die Lebenserfahrung sein, das ist mir ja, piepegal hört sich jetzt wieder despektierlich an, aber es ist mir nicht so wichtig. Mir wichtig ist, dass die Entscheidung schnell getroffen wird und natürlich, dass sie richtig sind. Aber ein alter Mentor hat mal zu mir gesagt, auch eine falsche Entscheidung, die schnell getroffen wird, spart immerhin Zeit. Und eine Entscheidung wird nicht zwangsläufig immer dann richtiger, wenn sie möglichst hoch in der Hierarchie getroffen wird. Also davon muss man sich, glaube ich, freimachen. Also dieses ich glaube, die Agilität heute, wenn ich es vergleiche mit von vor 30 Jahren, die ist schon erheblich größer. Und ich glaube, dass das auch eine der vornehmsten Aufgaben eines CEO ist, dass man die Organisation empowert und dass man der Organisation die Autorität gibt, sich selbst auch zu managen und sich selbst voranzutreiben. Und dass man ein Milieu schafft, in dem eine Organisation sich selbst in Frage stellt und sich selbst weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, in Deutschland eine große Herausforderung, auch eine Mentalitäts, getrieben, weil wir historisch gesehen vielleicht stärker eine Autoritätshörigkeit haben, als das in anderen Kulturen der Fall ist. Und da hat sicherlich die Digitalisierung auch vieles verändert. Ne? Die ganze Start-up-Kultur, dieses ganze unternehmerische Denken, so ein bisschen diesen Start-up-Gedanken auch in den großen Konzern hineinzubringen, ohne mit Corporate und Governance Compliance-Richtlinien in Zwist zu geraten. Ich glaube, das ist so der ideale Weg. Wenn man den einschlagen könnte, wäre das großartig.
Ja, das ist schon fast ein sehr cooles Statement zum Ende. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Was würdest du machen, wenn du jetzt zum Beispiel nicht in der Corporate-Welt tätig wärst? Wärst du dann zum Beispiel Fotograf oder so?
Ich glaube nicht. Ich wollte immer Architekt werden.
Mhm.
Mir gefiel der Gedanke, kreativ zu arbeiten. Mir gefiel der Gedanke, etwas entstehen zu lassen, was man hinterher anschauen kann, woran man sich messen lassen kann. Das ist im Management nicht immer so, dass man am Ende des Tages oder am Ende eines Projektes auch physisch sieht, was man da gemacht hat. Weil manchmal die Dinge sehr langfristig sind und manchmal auch nicht so unmittelbar auch erkennbar sind nach außen. Das ist im Architektenberuf natürlich was anderes. Ich habe immer gedacht, ich bin aber zu schlecht in Physik und habe dann erst viel zu spät erkannt, dass es gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber der Zug ist jetzt wohl abgefahren. Bin ein großer Architektur-Fan, schaue mir das gerne an, versuche auch immer wieder zu verstehen, was der Architekt sich dabei gedacht hat bei bestimmten Bauwerken. Und das hätte mir großen Spaß gemacht.
Mhm. Ja. Aber könnte noch ein Hobby werden. Wer weiß, vielleicht kann man jetzt durch KI oder so natürlich den Architektenjob auch nochmal enhancen. Ja. Könnte ein lustiges Hobby
werden. Ich weiß nicht, ob man in einem Haus wohnen wollen würde, das ich entworfen und gebaut habe. Also ich denke, der Zug ist abgefahren, aber ein Hobby ist es allemal, ja.
Sehr cool. Rainer, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da waren sehr, sehr viele wichtige Punkte dabei. Vor allem auch, wie gesagt, dieses eine Thema, dass man sich auch immer wieder auf die neuen Executives einstellen muss. Das ist fast eine sportliche Disziplin. Das fand ich sehr interessant. Haben wir, glaube ich, so wie gesagt noch nie in der Form gehört. Danke, dass du dabei warst.
Ja, hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
Super. An alle, die jetzt noch zuhören, wir freuen uns immer über Feedback zu diesen Episoden. Das könnt ihr bei Spotify tatsächlich in den einzelnen Episoden machen. Da könnt ihr kommentieren. Ich schaue da regelmäßig rein. Ihr könnt uns aber auch direkt schreiben. Rainer und auch mein Profil sind unten in den Shownotes. Da könnt ihr zu LinkedIn, könnt uns versuchen, direkt eine Nachricht zu schreiben. Ich kann natürlich auch eine Intro machen. Wenn es was Seriöses ist, mache ich das auch immer sehr, sehr gerne. Und dieses Format ist nur möglich, weil es Atreus gibt. Atreus.de. Gerne mal auf die Website gehen. Und wenn euch die Fragestellung gerade herumtreibt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen. Dabei kann es sich um Kapazitäten handeln, dabei kann es sich aber auch um Kompetenzen, sehr komplexe Transformations- und Projektmanagement-Themen handeln. Dann kommt gerne direkt auf mich zu. Wir können einmal sprechen. Manchmal hilft auch dieses eine Gespräch und ihr findet dann was im persönlichen Netzwerk oder doch etwas Internes. Und manchmal helfen wir dann mit unserem Talentpool. Ich freue mich da auch über jedes Gespräch und über jede Anfrage und aufs nächste Gespräch mit dir, Rainer. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.